Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Duration Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation und zukunftsfähigen IT. Mein Name ist Carsten Knese, ich arbeite bei MGM im Marketing und war gerade auf dem Techweiler Summit in Köln. Begleitet hat mich dabei der Journalist, Moderator, Storytelling-Coach und nicht zuletzt guter Freund Stefan Beuting, der vorher noch nie einfach als Teilnehmer auf einer Tech- und KI-Konferenz war. Auf dem Weg nach Köln habe ich mir deshalb gedacht, ich drehe den Spieß mal um und interview Stefan zu seinen Eindrücken, der Themen, Narrative und der Menschen dort. Und das Interview ist auch für mich ein kleiner Test, wie sehr meine eigene IT-Bubble eigentlich meine Sichtweise beeinflusst. Also Stefan, schön, dass du da bist. Und bevor wir einsteigen, stell dich doch bitte kurz vor. Was machst du? Mit welchen Themen beschäftigst du dich so hauptsächlich in deiner journalistischen Arbeit? Und warum bist du eigentlich mitgekommen?
Stefan heiße ich und bin seit einigen Jahren, arbeite ich als Journalist bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern, vor allen Dingen so im Audiobereich. Und da gibt es halt auch immer eine ganze Menge Dinge, die man tun kann. Aber was mich eigentlich am meisten interessiert oder fasziniert, ist immer die Idee, wie man aus Themen Geschichten werden. So, das darf man auch nicht übertreiben. Und es gilt halt immer die journalistische Sorgfaltspflicht. Und es gilt auch immer so diese Frage nach der Relevanz. Und trotzdem denke ich mir spannend, dass es manchmal gelingt, irgendwelche Schwarzbrot-Themen, auch wie Rente oder Steuer, da den Weg zu suchen, wie kriege ich da die Relevanz hin, wie kriege ich da den Wandel hin und so. Und was hat das mit mir zu tun? Also da helfen Geschichten total. So, und jetzt war, wenn ich richtig aufgepasst habe, die Frage, warum ich da überhaupt mitkomme. Das hat eigentlich zwei Gründe. Also der ganz lapidare ist einfach, dass ich oft so in Arbeit versinke und mich selber darüber ärgere, dass ich an meinem Schreibtisch sitze und alles sehr, sehr eng wird. Ich dann nur die Dinge abarbeite, die mir vor die Nase gelegt werden. Und insofern, ich glaube, es ist die Möglichkeit für alle Menschen und die Pflicht von Journalistinnen und Journalisten, Dinge zu also das echte Leben sich anzugucken, auch mal jenseits des absolut Nötigen. So, und insofern kam das ja total gelegen, dass du fragtest, hey, ich bin mal wieder in Bonn, kann ich dich besuchen? Ich gehe zu einer Konferenz und wenn ich die buche, habe ich auch eine Freikarte. Möchtest du mitkommen? Dann habe ich mir das frühzeitig geblockt im Kalender und dann war es geblockt. Und deswegen konnte ich mit. Tja, und der andere Punkt ist natürlich der, dass dieses KI-Thema unsere Welt in einer Art und Weise revolutioniert oder umkrempelt, die wirklich erstaunlich ist. Also und es gibt unfassbar viele Gefühle dazu. Also meine drei größten sind Angst, dass nichts mehr so bleibt, wie es ist, dass ich meinen Job verliere, Hoffnung, dass der Journalismus, der Qualitätsjournalismus gestärkt aus der ganzen Nummer herausgeht. Dann zum Teil aber auch sowas wie Kränkung, dass die KI Dinge gut kann, für die ich lange Zeit gebraucht habe. Ich habe neulich mit mir so einen Master-Prompt gebaut, der aus Themen Geschichten macht für ein Format, was ich bespiele, das Zeitzeichen auf WDR5. Mhm. Und innerhalb von 2 Stunden war dieser Prompt so gut, dass er jetzt eigentlich wahnsinnig gut funktioniert und ich ihn als Sparringspartner benutzen kann. Freude, aber auch eben Kränkung. So, was soll das denn? Dafür habe ich Jahre gebraucht. Ich habe einen halben Wandschrank voller Literatur. Ich habe mir das erarbeitet. Ja, so. Also diese ganzen Dinge gibt's da. Darüber hinaus habe ich auch noch im vergangenen Jahr im November, Dezember und im Januar, Februar einen Workshop besuchen dürfen, KI-Resilienz im Journalismus von der VOKA-Akademie. Das war großartig. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Zielgruppe, die das auch besuchen wird.
Ja, trotzdem spannend.
Ja, genau. Und da kann ich ja gleich vielleicht auch noch zu erzählen. Ja. Aber insofern, da hat sich zumindest ein weiteres Gefühl, wie nämlich Scham. Ich sollte ja viel mehr über KI wissen und mich damit beschäftigen und auch tief auseinandersetzen. Aber ich tue es ja nicht in meinem Alltag, sondern ich nutze es immer nur mal kurz und dann bin ich wieder weg und interessiere mich nicht dafür und nutze das wie so einen kleinen Sklaven, der nicht schnell genug weggelaufen ist, dem ich da meine Arbeit zuschuster und ansonsten beschäftige ich mich dann und sehe ein bisschen, was Sam Altman macht und so. Und dann hatten wir wirklich in diesem Workshop, das war wirklich toll, vertieft Zeit mit vielen anderen Journalistinnen und Journalisten über diese Dinge nachzudenken und zwar auf allen Ebenen. Also persönlich in meiner Arbeit, dann aber auch für die Untersubgruppe Journalismus, was das bedeutet, und dann aber auch eben gesellschaftlich oder planetar, ja, was es eben mit Ressourcen anstellt. So.
Genau, und an der Stelle bremse ich dich einmal kurz.
Ja, pass auf, genau deswegen war das aber einfach ein totales Match, dass ich mit durfte. So, ja, jetzt bremst.
Total cool. Danke. Ich glaube, die Gefühle, die du beschrieben hast, die können ganz viele Leute nachvollziehen. Also auch in der IT- und Softwarewelt. Ne?
Aber sie zeigen es nicht so.
Kommt drauf an, ja. wie man mit den Leuten spricht oder mit wer sich dann so öffnet und zeigt. Aber ich meine, das ist ja auch so ein gängiges Thema gerade, wenn du dir auch so, also ich finde Software-Blogs, IT-Blogs, wenn du dann den Publikationen folgst, das sind ähnliche Sachen, die Leute da beschreiben. Ne? Also auch wirklich erfahrene Entwickler, so Koryphäen auf ihrem Gebiet, die sagen, ey, also das, was ich jetzt, wofür ich eine Woche brauche, das hat jetzt, weiß nicht, Opus irgendwie 4-8 in 2 Stunden erledigt,
ja,
während ich beim Mittagessen war. Und da stellen sich ähnliche Fragen. So, okay, was macht das mit mir? Was bedeutet das für mich? Ah, da kommen wir gleich nochmal drauf. So, ne, Thema meine eigene Blase. Ich war jetzt schon auf vielen Tech-Konferenzen. Ich war das erste Mal auf dem TechWriter Summit. Das ist eine relativ neue Veranstaltung. Für mich war es ein bisschen erwartbar. Aber wie hast du denn die Veranstaltung wahrgenommen? Was waren so deine Eindrücke? Wie hast du dich da gefühlt?
Also zunächst mal war ich, hatten wir so eine gemeinsame Reflexion. Wir kamen so rein und im Prinzip sehen die Leute erstmal alle nett und freundlich aus und gar nicht ungewöhnlich. So, ja. Also es gab, und dann sagtest du aber, guck mal doch trotzdem, du erkennst schon, wer hier so aus der Business-Ecke kommt und wer aus der Entwickler-Ecke kommt. Und ja, tatsächlich sieht man da so ein paar Unterschiede. Am Ende war das sehr, ich sag mal, welcoming oder freundlich von dieser Art. Dann habe ich natürlich aber diese Stände gesehen, auf dieser kleinen Expo, und dachte mir so, okay, ich bin hier überhaupt nicht die Zielgruppe. Ne? Es geht dann um irgendwelche Plattformlösungen, B2B und sowas. Und dann denke ich mir so, was mache ich denn jetzt hier? Und in dem Programm war ich eben auch nicht die Zielgruppe. Was ich dann wahrgenommen habe, war, dass vieles auch durchaus auch verständlich war und doch zwei Dinge vielleicht, also es gibt eben halt unfassbar viel Fachsprache, die mich dann manchmal auch überfordert hat. Also ich habe dich dann immer gefragt, was heißt nun mal CIO? Also CEO kannte ich, CIO nicht. Ja. So, dann wusste ich das, aber dann kommt der nächste Satz und dann sind 2 Abkürzungen drin. Ja. Und dann geht meine Leistung schon direkt wieder runter, weil ich irgendwie an diesen Abkürzungen hängen bleibe. Also das war schon, es ist eine eigene Welt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das so auffällt.
Mir ist das noch bewusst,
dass
es so ist. Ja.
Genau, und andererseits habe ich am Anfang sehr, sehr drauf gewartet, wo so dieser größere Blick ist. Also was ich so fand, war, dass die Moderatorin am Anfang und auch die Keynote von Müller-Wünsch.
Ja, Müller-Wünsch, das ist relativ bekannt.
Ja. Dass die halt so in einer Art und Weise darüber gesprochen haben, die ich gar nicht schlecht finde, aber die bei mir dann irgendwann so eine Irritation hervorgerufen hat. Also, ja, jetzt ist die Chance. KI ist da. Wir müssen zum Makerland werden. Hashtag Makerland. Und dann kam die Moderatorin und sagte, ja, und dann postet alle den Hashtag Makerland. Und mir kam das so ein bisschen vor wie so einerseits 90er und andererseits so frühe 2000er. Ne? Also die 90er noch so ein, ja, das Wachstumsversprechen ist zwar schon ein bisschen gebrochen, aber wir tun trotzdem noch mal so, als würde es munter weitergehen. Und dann die oder 2010er Jahre so, ey, es gibt Hashtags und wenn ich das verbreite, dann rennen mir alle Leute die Bude ein. Ich weiß nicht, ob das, also ich glaube da nicht mehr so dran. Und ich finde das auch gut, dass man erstmal so eine positive Stimmung kreiert, und dachte mir trotzdem so, boah, das wirkt so ein bisschen wie so ein Ritual, wie so ein Selbstzweck, dass man sich so gegenseitig, dass man so eine eigene Thermik erzeugt, in der dann alle aufsteigen und da haben ja alle was davon. Gleichzeitig hatten wir dann ja diesen Fall von Anthropic. Und also wir haben einerseits KI-Modelle, vor denen wir uns jetzt fürchten müssen, und andererseits geopolitische Faktoren, wo was abgeschaltet wird. Aber das wurde nur immer von dieser Sales- oder Wachstumsgeschichte ausgedacht und nicht so sehr gesellschaftlich. Und das kann ich ja auch gut verfolgen. Ja. Aber das hat mich irgendwie wahnsinnig irritiert.
Genau, das ist das Entropic-Beispiel. Also wir nehmen den Podcast heute am 18.06. auf und vor, ich glaube, also Ende letzter Woche hatte ja Entropic das Fable-Modell, quasi schon das abgesicherte, abgespeckte Mythos veröffentlicht und ein paar Tage später, oder ich habe ein, zwei Tage später wurde es dann von den USA, vom Handelsministerium einfach wieder kassiert und es hieß so, also außerhalb der USA darf es nicht genutzt werden. Und das ist ja schon auch so ein Punkt, wo auch dann relativ viel darüber diskutiert wurde, zumindest am Nachmittag, Richtung digitale Souveränität. Als Beispiel, na, Leute, wir sind einfach in Europa, in Deutschland nicht unabhängig von den amerikanischen Anbietern, von anderen Anbietern. Und so eine politische Entscheidung kann dazu führen, dass wir einfach wirklich mächtige Werkzeuge nicht nutzen dürfen. Es ist ja nichts, was so bleiben sollte oder bleiben darf. Also daher, das aus dem Erzählstrang, die digitale Souveränität. Klar, das ist auch für mich in der Arbeit gerade ein großes Thema bei MGM. Und das fand ich auch ganz spannend. Und du hast aber eben gesagt, du kamst da rein, so eine eigene Sprache, so eine eigene Welt. Genau, ein bisschen der gesellschaftliche Fokus, Wertediskussion hat dir vielleicht am Anfang gefehlt. Da gab es ja später im
Verlauf. Später gab es das, was. Ja.
Genau. Mhm. Aber war das denn für dich jetzt so zwischen Tiefgang, sag ich mal, also hast du Sachen gesehen, wo du wirklich so richtig tief in so eine Rabbit Hole hättest eintauchen können? Sie ist richtig Technik, Hardcore? Oder war es schon noch so, okay, ich kenne jetzt ein paar Abkürzungen nicht, aber grundsätzlich fühle ich mich schon noch mitgenommen.
Ja, also grundsätzlich fühle ich mich mitgenommen und sehe dann aber trotzdem, dass alle anderen um mich rum eben viel mehr wissen, was sie sich davon holen sollen oder eben mit in solchen Gesprächen eben halt eintauchen. Ne? Da lief auch so nebenbei so eine Interaktionswand, wo man dann so Sachen posten konnte. Und da merktest du dann schrieb zum Beispiel einer, ey, wenn jemand hier B2B irgendwie diskutieren will, ich bin da. Mhm. Oder unser Fachbereich sucht irgendwelche Programmierer, meldet euch doch an Stand 17. Dann dachte ich, okay, das ist wirklich so eine Fachmesse und ich gucke hier so drüber. Ja, und gleichzeitig eben, und das ist so vielleicht doch diese Kritik daran, an diesem, was ziehen wir denn jetzt für Lehren daraus, aus dieser Revolution? Mhm. Und ich verstehe, dass wenn ich ein Business habe, es darum geht, mich auf dem Markt zu behaupten, dass die Zahlen in Ordnung sind, Revenue und so, das haben wir ja schon mal gelernt. Ne? Ja. Und trotzdem, glaube ich, geht es auch um so, wenn eine gut verstandene Nachhaltigkeit hieße auch, was passiert denn hier sonst noch? Mhm. Was passiert denn hier auf einer tieferen Ebene?
Ja.
Und da gab es aber auch so Anklänge. Ne? Und was hat das auch mit unserer Kultur zu tun? Da war dieser Bahn CIO, war wirklich sehr, sehr spannend, weil der so sagte, wie komplex das Thema ist, dass ich hier was plane in so einem föderalen System wie der Bahn, föderal organisierten System. Und dann aber die Umsetzung irgendwie, wenn das nichts miteinander zu tun hat. Und was ich behalten habe, war, dass er gesagt hat, ich kann ganz viele Regeln aufschreiben. Und dann habe ich hinterher 2000 Seiten, aber die liest keiner. Also muss ich sehr einfache Regeln haben. Wenn ich mich richtig erinnere, waren seine einfachen Regeln. Ich biete dir hier eine Software-Umgebung. Und die halte ich für alle Bereiche für sinnvoll. Und wenn du dich an die hältst, dann bin ich für dich da.
Ja.
Wenn du eigene Faxen machst, bist du selbstverantwortlich.
Ja.
Diese ganz einfache Regel. Ja, und das fand ich unheimlich stark. Dann hat er das so durchdekliniert, wie das hält. Und da, finde ich, konnte man schon auch viel lernen darüber, wie Mensch und Technik oder Mensch und technologischer Wandel oder Organisation und Mensch und technologischer Wandel, wie das jetzt eigentlich halt in Zukunft zusammengehen kann. Ja, aber vieles blieb dann auch so ungefähr und vieles blieb dann, also er war okay, aber andere hatten dann auch unbedingt immer so diesen Shaka und jetzt müssen wir es anpacken und Europa muss bestehen gegenüber den USA oder sowas. Waren aber irgendwie so interessante Narrative, die sich so durchgezogen haben, die aber selbst eigentlich nicht hinterfragt worden sind.
Das finde ich spannend. Gerade die Narrative, so die Story-Ebene, die finde ich total interessant, weil ich bin ja also in dieser Maschine mit drin und versuche ja auch diese Stories zu finden, dass wir uns da andocken. Und klar, mein MGM trägt auf verschiedenen Arten und Weisen dazu bei, dass Deutschland, Europa souveräner wird, digital, organisational. Jetzt will ich aber auch gar nicht so in einen großen Werbeblock hier einsteigen. Und was ich über die Jahre auf diesen Konferenzen eben so wahrgenommen habe, gerade auch in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in anderen Bereichen, das war so über Jahrzehnte wird gesagt, so jetzt müssten wir aber wirklich mal was tun. Ne? Jetzt ist es soweit. Jetzt müssten wir wirklich mal.
Ja.
Und man ist nicht so ins Tun gekommen. Und ich finde, da hat sich die letzten Jahre schon was verändert, auch durchaus befeuert durch geopolitische Spannungen auf der Welt, weil einfach das Bewusstsein stärker ist, dass jetzt wirklich Dinge passieren.
Digitale Souveränität.
Digitale Souveränität, ja. Erstmal generell Digitalisierung auf ganz vielen Ebenen. Da hängen wir ja auch ein bisschen hinterher in Deutschland in vielen Bereichen. Aber es gibt halt gute Lösungen. Auch so ein schöner Spruch war ja immer, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Mhm, ja, haben wir 10, 15 Jahre gesagt. Und wir sind jetzt aber mehr und mehr in der Umsetzung. Wirklich auch auf einer strategischen, strukturellen Ebene. Und das ist, also das macht mir selber auch Mut und das macht auch total Spaß, Teil dieser Story zu sein, ne, und dabei zu sein. Und du sagtest aber diese Narrative, das hast du wahrgenommen und das war aber nicht so zufriedenstellend, höre ich so raus. Oder wie würdest du das nochmal so beschreiben?
Ja, wie gesagt, ne, also ich versuch das so alles zusammenzubringen. Das ist eine, die haben mich ja nicht angesprochen. Diese, also das ist eine Konferenz, die, also würde ich dich gleich nochmal gerne fragen, wie gut die für dich gepasst hat, ne? Wie viel Neues du gehört hast oder wo du inspiriert warst oder ob du hier Kontakte machst, auch für deine Firma. Erinnere mich an so einen Punkt, da haben wir gestern im Saal gesessen und da habe ich mich nochmal erinnert an den Podcast, den du mir weitergeleitet hast, in dem euer Firmenchef und Firmengründer Hammerts erzählt aus seinem Leben. Und da ist mir was aufgefallen. Also wir reden immer über Human in the Loop und sowas. Ne? Also wir sehen, dass die KI unheimlich schnell und toll Sachen machen kann. Dann blickt keiner genau durch, wie sie es macht und wo die Daten abfließen oder vielleicht doch. Aber am Ende sind wir so beim Ergebnis. Und ich fand es total interessant in diesem Podcast. Da müsstest du noch mal den Titel sagen oder so, wo man den hören kann.
Ja, klar, das verlinke ich in den Shownotes.
Super. Weil da ist nämlich was passiert. Also ich habe das gehört und auf einmal hatte ich einen riesigen Relief. Also ich habe mich ganz dolle entspannt. Und das darauf achte ich immer so als Storyteller. Also wenn mich was aufregt, wenn mich was entspannt. Und oft verstehe ich das nicht richtig, mache mir aber immer einen kleinen Haken. Und dann überlege ich später länger, warum. Was das wohl war. Und das waren Stellen, in denen er ein Stück weit über seine, also persönlicher gefragt wurde. Da hat er zum Beispiel Sachen gesagt wie, ich gehe unheimlich auf die Arbeit, ständig passiert da was, ich staune. Mensch, KI ist ja eine riesige Chance. Aber das war nicht eben so abgegriffen im Sinne von, dann können wir irgendwie ganz viel Kohle machen, sondern er sagte irgendwie nur, wir können ja schnell Entwicklungsschritte machen. Und als er dann noch mehr über seine Persönlichkeit gefragt wurde, dann hast du aber gemerkt, welche Werte er verkörpert. Mhm. Warum habe ich das alles behalten? Weil er das auf eine bestimmte Weise gesagt hat, die mir gezeigt hat, dass er Werte hat. Und ich übersetze das mal. Da ist ein Mensch, der hat glaubwürdig folgt der Werten wie Sufficiency, Modesty und Sustainability. Mhm. Und wenn ich jetzt denke, ich kann nicht mich um alles kümmern, wir haben aber so eine KI-Revolution. Jetzt ist aber so einer da, der so ein Unternehmen leitet, die KI einsetzt und vielleicht bei mir dann als nächstes implementiert. Dann bin ich sehr beruhigt, das ist dieser Relief, dass so jemand mit solchen Werten auf seine Weise an diese Sache rangeht.
Ja.
Im Gegensatz zu dem, was auf dieser TechWriters da manchmal war, wo dann immer so schneller, schneller, besser, besser, da würde ich immer fragen, schneller, besser, wofür?
Ja.
Wofür? Und wenn man das ein bisschen anders dreht, dann könnte man zu Trump gehen und sagen, was will Trump denn? Und da würde ich sagen, der möchte vor allen Dingen sein Ego aufpumpen, das ist ein Narzisst, und der möchte gerne seinen Namen größer machen und seine Familie reich machen. So, und der nutzt das Präsidentenamt dazu.
Ja, und damit ist er erfolgreich. Aber das ist ja nicht das Wertesystem, das wir eigentlich
genau haben. Und deswegen müssen wir unbedingt, also die KI, sie macht ganz vieles schneller und wir müssen unbedingt diese Zeit, die sie uns da verschafft, nutzen für eine überfällige Wertediskussion in unserer Gesellschaft. Wachstum ist kein Wert.
Ja.
Wachstum ist Wachstum. Und in der Natur gibt's irgendwie sowas wie, da muss ein Baum schnell wachsen, weil andere Bäume auch schnell wachsen, damit er im Licht bleibt oder sowas. Das kann für ein Unternehmen auch gelten. Wir sind, aber für uns ist es wichtig, dass wir die Ebene dahinter klären. Was sind denn meine Ziele? Mhm. So, und das ist so, diese Positionierung Ich habe das Gefühl, KI, das ist wie diese Modelle, die einen nackig machen. Also KI macht uns da rapide nackig. Weil jetzt bin ich ja schneller.
Ja.
Aber wofür?
Ja.
Und das fehlte mir gestern.
Das ist warum. Das heißt ja so, always start with the why. So, wenn das warum nicht geklärt ist.
Genau,
das ist
Simon Sinek.
Genau.
Ja, es ist
das,
stark.
Über das Wie oder
What.
Oder What, genau. Das How oder What brauchst du dann gar nicht erst irgendwie groß drüber nachdenken.
Ja.
Und das kenne ich aber auch. Und da muss ich, also da tappe ich mich auch selber immer wieder bei, dass dann halt schnell bei dem How und What ist, weil das irgendwie so cool ist. Und das Why erstmal auch noch davor stehen muss.
Ja.
Und ich glaube, da tun wir schon einiges. Aber da geht immer noch mehr. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du das aus dem Podcast so rausgehört hast. Gut, jetzt bist du ja auch nicht ganz unbeeinflusst durch meine Erzählungen und was du so mitbekommst. Aber natürlich soll das natürlich auch Teil unserer Arbeit sein, um das Unternehmen so und so nach außen dastehen zu lassen. Und da habe ich so ein Radar für die Konferenzen auch entwickelt. Also ich erkenne relativ schnell Leute, die dir einfach was verkaufen wollen. Egal was. Ja, wenn wir jetzt nicht irgendwie im IT-Business wären, würden sie die Kühlschränke verkaufen. Egal, die wollen einfach verkaufen. Um jeden Preis. Und es gibt Leute, die wirklich an Lösungen interessiert sind.
Ja.
Und mit denen macht es Spaß, sich zu unterhalten.
Ja.
Das sind nicht immer die, die sofort auf dich zugehen und dich anquatschen, aber es sind häufig die, wenn man die erst dann so ins Gespräch dann verwickelt hat oder als es sich ergibt irgendwo, wo das total interessant ist. Und das finde ich bei MGM generell nämlich auch so wahr. Das ist einfach, dass die Leute dort irgendwie in der Lösung interessiert sind. Die verkaufen oder wir verkaufen nicht einfach jedem alles, sondern versuchen schon zu verstehen, warum und was die Lösung dafür ist. So, wieder kleiner Werbeblock, Ende.
Das hatte ich ja auch bei euch aber auch gelesen, diese Nachhaltigkeit in der Softwareproduktion. Ne? Jeder kennt von uns Programme, die einmal kurz irgendwie Geld die fangen immer kostengünstig an. Und sobald man dann anfängt, mal damit zu arbeiten und du bist in dieser Abhängigkeit, dann steigt der Preis und sowas. Und das ist einfach so, es gibt so viel Zeug, was so shady ist. Und da gibt es eine gute Gegenmaßnahme, nämlich einfach besinn dich auf deine Werte.
Ja. So. Genau. Nicht shady sein. Vor allem gerade die Sonnenbrillen ein, die wir gestern eingesammelt haben.
Ja.
Das hilft auch, Sonnenbrillen.
Wobei, es war wirklich eine gute Konferenz.
Ja.
Wirklich. Ich habe auch noch ein Magnum-Eis geangelt.
Cool.
Also an dieser Spaßmaschine. Ne? Ja.
Ja. Genau. Ja, das ist auch immer so spannend zu gucken, ne? Also was haben die anderen Unternehmen so dabei? Was sind so die Giveaways? Wie treten die auf? Das ist für mich aus der Marketingperspektive auch ganz spannend. Hast du denn einen Vortrag gesehen, wo du sagtest, boah, das war richtig gutes Storytelling? Also da hat die Story funktioniert?
Ja, also ich finde, der Bahn-CEO hat es versucht, CIO, und ich finde, es war dann eben keine richtige Story, aber es war so, es hat trotzdem funktioniert, weil er so viele interessante Dinge hatte.
Und der war glaubwürdig, ne? Also es ging IT-Governance, ich fand das total glaubwürdig, der hat es gut rübergebracht.
Ja, der, genau, der hat auch viel erzählt. So, also er hat wirklich, also der hat viel aus seinem Unternehmen erzählt.
Ja.
Wo ich so dachte, du weißt bestimmt, was du tust, und trotzdem ist das ein total interessanter Einblick, so gerade für mich. Hilf mir nochmal mit dem Nachnamen Max aus Österreich.
Max Krems.
Ja. Du kanntest den schon, ich kannte den noch nicht, und den fand ich wirklich stark, ne? Weil hier, magst du das nochmal ganz kurz so rekapitulieren, was der gemacht hat? Und dann sage ich, was ich wahrgenommen
habe. Genau, soweit ich kann. Also Max Krems hat vor einigen Jahren schon Meta verklagt. Das ganze Datenschutzthema auf Herausgabe seiner Daten. Das hat einiges an Wirbel verursacht. Und es gab auch Gerichtsurteile dazu. Und der hat eine NGO gegründet, dessen Name gerade nicht einfällt, die sich aber ganz stark um Datensouveränität, digitale Souveränität, auch die einfach die Achtung unserer Datenschutzgrundrechte quasi, ne, gegenüber diesem vermeintlichen Datenkraken oder tatsächlichen Datenkraken einsetzt. Und da hat er drüber berichtet. Und das fand ich auch sehr, sehr lebendig. Aber jetzt gebe ich wieder zu dir, erzähl mal.
Ja, genau. Ja, weil er einstieg, ich glaube, den Einstieg habe ich sogar leider verpasst, weil ich da noch irgendwo unterwegs war und kam dann aber dazu. Und was ich da eben halt stark fand, war, dass jemand sich wirklich die ganze Zeit Gedanken macht, auch nach so einem Wertemuster, würde ich jetzt mal sagen, Recht, Unrecht oder vielleicht auch sogar gerecht oder ungerecht.
Mhm.
Das muss er dann gar nicht sagen. Das muss er nicht explizit machen. Er liefert dann einfach ein paar Charts und sagt, hier, schau mal, das hier ziehen die an Werbung ein. Ne? Und aber auf Basis von gescrapten Daten, die sie eigentlich gar nicht hätten ziehen dürfen. So, und jetzt kommt die rechtliche Instanz und verklagt, und jetzt kommt in dem Zusammenhang kommt eine Gebühr, eine Strafgebühr oder eine Strafe, die aber, dann siehst du die Balken, unfassbar klein ist, und dann wird das nochmal reduziert und dann kommt der Satz von ihm, die ist aber bis heute nicht bezahlt worden.
Ja.
Ne? Da haben sie einfach noch ein paar Millionen in Anwälte gesteckt und die das wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nicht bezahlt werden. Und das macht natürlich etwas mit Leuten. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es den anderen Techies geht, aber mich regt das natürlich sehr auf. Ich habe das behalten. Und ich denke mir so, ja, diese Machtverschiebung, die gerade passiert, so, da müssen wir sehr aufmerksam hingucken und die passiert auf hunderten Ebenen. Und diese Machtverschiebung ist halt elementar wichtig, weil wir leben immer noch in Demokratien. Und das ist ja so, ne? Also die Herrschaft des Volkes, das ist ja der Anspruch. Und wenn die kommen und unser Leben jetzt einfach stark beeinflussen, und die auf bestimmten Plattformen laufen und da es so eine Konzentration gibt und dort dann auch eine Verbindung mit Regimen gibt, dann ist das etwas, was wir noch viel tiefer verstehen müssen, als da einfach so, oh ja, da müssen wir souverän werden, weil wir wollen ja nicht den Strom abgedreht kriegen und dann nichts mehr verdienen. So, das geht weiter, das geht viel tiefer.
Ja,
und eigentlich wünsche ich mir dann auch von so einer Branche, die so viel weiß. Spider-Mans Onkel hat's gesagt, ne? Also viel Power bedeutet viel Verantwortung. Und ihr habt dann eben die Power, das zu verstehen.
Ja.
Also da das ist auch, also informiert da, schlagt da Alarm. Mhm. Nicht alleine, aber das ist wichtig, dass ihr da, wenn ihr früh was mitkriegt, auch diese Zusammenhänge auch beschreibt.
Ja, klar. Muss ich mal eine Lanze für die IT-Branche brechen. Es gibt Veranstaltungen, die sich dann auch wirklich mit Ethik, mit IT-Demokratisierung beschäftigen, wo das auch ein Thema ist.
Warum hast du mich denn da nicht mit hingenommen?
Wo sind Sie denn? Das nächste Mal vor.
Ja,
das nächste Mal vor. Ist aber häufig ein bisschen so eine Randerscheinung, ne? Oder ist dann aus solchen Veranstaltungen wie jetzt beim TechWriter Summit, nur als exemplarisch genannt, ist es auch vorgekommen, wurde erwähnt, aber war nicht der Schwerpunkt. Klar.
Ja.
Genau, ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, was das mit unserem Demokratieverständnis gerade mit Blick auf die algorithmischen Medien, und ich sage bewusst nicht mehr die sozialen Medien, weil sie einfach nicht mehr sozial sind, brauchen wir auch ein neues Begriffsverständnis für. Spannend. Aber das bewahren wir uns nochmal für ein anderes Gespräch auch, würde ich sagen.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast, es gab irgendwie ein paar Begriffe, es gibt so eine eigene Sprache. War das dabei, was du komplett neu gelernt hast? Also war das ein wirklich Neues für dich dabei?
Also vielleicht zwei Dinge. Einmal standen wir an einem Stand und dann habe ich, da kanntest du jemanden.
Ja.
Und wir haben uns dann auch nett zu dritt unterhalten. Also ihr hattet so eine Tech-Verbindung und wir haben dann auch noch festgestellt, dass wir zusammen gerne Beachvolleyball mögen. Und glaube ich, aus Köln kommt und so. Und dann haben wir uns so ein bisschen, also wir haben über Volleyball geredet, ihr mehr so über diese Sachen. Und dann habe ich am Ende gefragt, so, hör mal, das, was ihr hier verkauft, ist das denn was für mich? Und dann sagte er so, nee, eigentlich nicht. Und so, hier geht es so um so Performance im Hintergrund. Und also es geht hier darum, dass eine Software stabil läuft. Und dann haben wir uns aber auch so beholfen. Am Ende habe ich behalten, das ist etwas, das du als Endanwender brauchst, aber das siehst du nicht und das machen andere Leute für dich.
Ja.
Und dann waren wir wieder bei diesem interessanten Satz, Chaos Computer Club, kannst du es nicht reparieren, gehört es dir nicht. Und ich habe nur da wieder gemerkt, okay, also es gibt da gigantische Geschäftsmodelle von Dingen, die im Hintergrund laufen, die ich aber gar nicht kenne und jetzt auch nach dem Gespräch immer noch nicht verstanden habe.
Ja.
So, also das ist einfach nochmal so, also dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, dieser Satz ist gestern so auf diesem, hat es so beleuchtet und gut ausgeleuchtet und ja, und am Ende geht das Licht aus und tatsächlich, ich weiß immer noch nichts.
Ja.
So. Und das andere war vielleicht nochmal ganz schön bei dem Vortrag von Max Schrems, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, als er nochmal so gesagt hat, wie geht's eigentlich im Silicon Valley vorwärts? Und dann hat er so ein Pferderennen gezeigt.
Mhm.
drei Leute wollen gleichzeitig einen Zahlungsdienstleister fürs Internetzeitalter machen und die werden aus verschiedenen Ecken zugeschmissen mit Millionen.
Ja.
Einer hat die Nase vorne, geht durchs Ziel, verdrängt die anderen und super. Und das hat er so ein bisschen dann, und danach hat man Monopol.
Ja.
Und dann kam das nächste Bild, war dann eine Eisenbahn. Ne?
Ja.
Was wir dann in Europa wohl haben, ist mehr sowas wie, da hat er, glaube ich, so ein Biathlon-Bild gebracht, wo dann so Leute irgendwie so, wo so eine größere Gruppe von Leuten so untereinander war und vielleicht auch eine Biathlon-Staffel oder sowas, wo wir eben sowas haben, wie so eine so ein Wettbewerb, also eine permanente Konkurrenz hat er das genannt.
Genau, richtig. Permanente Konkurrenz, permanenter Wettbewerb.
Ja.
Und einfach trotzdem mehr so diesen gemeinschaftlichen Gedanken.
Genau, wo nicht am Ende ein so ein großer Star rausgeht, sondern so vielleicht viele kleine. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und ich glaube, dass wenn man das eine so admired, so, also so toll findet oder so, boah, die haben so viel Venture Capital und boah, guck mal, da kommen die ganzen Stars her. Dann habe ich so gedacht, ach, aber eigentlich finde ich das eigentlich nicht so toll, dieses The Winner Takes It All.
Ja.
Also unsere Demokratie funktioniert auch anders. Da haben wir eine repräsentative Demokratie mit Verhältniswahlrecht. Ne? Also das heißt, also wir, uns ist schon bewusst, dass so eine permanente Konkurrenz auch Vorteile hat. Und vielleicht ist es sehr gut, also da bin ich gestern mit einem interessanten Gedanken rausgekommen, dass ich gedacht habe, ja, das ist hier nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern es hat beides seine Vor- und Nachteile.
Ja. Also ein Systemvergleich, ne?
Genau.
Ja. Die perfekte Kombi wäre vielleicht, wenn wir einfach dieses viele Kapital und auch dieses wagnis Risikokapital aus den USA mit einem stabilen Werteverständnis und so einem ständigen Wettbewerb kombinieren könnten.
Ja.
Da könnte richtig was draus werden. Und auch da gibt es ja Bewegungen, auch da gibt es ein paar hoffnungsvolle Zeichen, dass es in Deutschland und Europa ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass einfach mehr auch gewagt wird. Das war ja auch mal so ein Punkt, man muss einfach auch mehr Mut haben, jetzt mal mehr wagen.
Ja.
Und einfach mal Dinge machen.
Eine Sache ist mir noch eingefallen, die mir auch sehr gut gefallen hat. Zum Schluss standen Leute auf der Bühne, die Open Source Plattformen betreiben. Mhm. So, da war jemand von Mozilla dabei.
Ja.
Da war jemand von SUSE dabei.
Genau, von Zendesk war auch jemand da.
Ja, und das fand ich auch spannend, weil die nochmal so gesagt haben, ja, auch so eine Open-Plattform-KI ist denkbar, ist möglich. Und die haben tatsächlich dann, auch da habe ich ja nur die Hälfte verstanden, aber so konkrete Schritte gezeigt, wenn das und das und das und das, dann sind wir hier bereit und dann brauchen wir uns nicht, den Satz habe ich dann behalten, vor China und Amerika zu fürchten.
Ja.
Und das war ein unheimlicher, wie so ein, auch wieder so ein Relief oder so ein positiver Aufbruchsmoment. Mhm. Weil hier, was haben wir denn hier? Wir haben eben ein, auf der ganz operativen Ebene was Gegenmachtkonzentration. Da sind Leute, die sind getrieben von einer Idee, Probleme zu lösen for a greater good. Und das ist was ganz anderes gewesen. Total wichtiger Moment, eigentlich der schönste Moment gestern auf dieser ganzen Veranstaltung. Mhm. Ich habe dann aber auch so um mich rumgeguckt und sah so ganz wenig Begeisterung oder so. Keiner ist aufgesprungen und hat geklatscht und jäh geschrien.
Das stimmt.
Und es war sowieso war der Applaus relativ sparsam immer. Und der war schnell vorbei.
Ja.
Also das fand ich irgendwie erstaunlich. Man kann sich doch mal, also wenn da, ne, da war so viel, na egal. Jedenfalls war da wenig los, aber ich habe diesen Moment behalten und da würde ich mir wünschen, also wenn die jetzt da eine Liste hätten rumgehen lassen, wer bezahlt 10 Euro im Monat für so ein Crowdfunding, dass die jetzt Schub kriegen oder wer schreibt seinem Bundestagsabgeordneten, dass er das will, hätte ich sofort gemacht.
Schön, also das hatte ich gepackt, das hatte ich mitgenommen.
Ja.
Das fand ich auch mal einen ganz interessanten Aspekt, der auch in der Frage, dass du stehst, so hat das, das klang auch schon mal so an, hat das dein Blick auf die technologische Entwicklung, auf ne, Digitalisierung, auf KI so ein bisschen verändert? Jetzt dadurch, dass du so ein paar Talks gehört hast, dadurch, dass du auch Menschen gesehen hast, die das Ganze ja auch mit vorantreiben, mit Formen, die sich für die richtigen Dinge einsetzen. Wie ist so dein Fazit dazu?
Also was ich nochmal gemerkt habe, ist, wie komplex das ist, dass wir einerseits diese unbändige technische Entwicklung haben, andererseits Regeln von früher, die das Ganze, die da gar nicht drauf passen.
Ja.
Und Regeln, die wir jetzt bräuchten, die kommen nicht ganz hinterher. So, das ist ja ein riesiges Dilemma. Also die schnelle Technik und die langsame Demokratie oder der langsame Staat, so, das ist kaum auszuhalten. Ich glaube, das ist mir gestern noch mal klarer geworden. Und dass die Menschen, die sich darin bewegen, eben wirklich akribisch nach Lösungen suchen, wie sie das so zusammenkriegen.
Ja.
Auch wie groß dieser Anspruch ist, in so einer sich stark verändernden Welt die vielleicht alte Geschäftsmodelle fit zu machen oder neue zu finden, da habe ich so einen kleinen Blick drauf gekriegt. Und dann aber eben auch vor allen Dingen wirklich, das ist das Große, was bleibt, ist, da sind viele Leute, die viel Ahnung haben oder manchmal auch vielleicht vermeintlich viel Ahnung haben und ich habe sie nicht. So.
Ja.
Und wahrscheinlich wird sich das ja auch nicht mehr so fundamental ändern. Aber also, und dass sie eigentlich sehr nette Menschen sind. Also wir haben dann einmal in so einer kleinen Box noch gesessen, wo wir gearbeitet haben, und da haben wir mit dem Volker geredet. Und also die Leute sind sehr, sehr menschlich alle und sehr zugänglich und sehr gerade heraus und offen. Also das fand ich schon mal so nett. Also weiß ich nicht, ob für alle Leute, die den Podcast hören, in dieser Tech-Branche sind, also der Blick von außen, braucht ihr euch nicht zu verstecken. Nettes Völkchen.
Ah, schön. Das freut mich natürlich sehr. Das ist auch für mich einer der Hauptgründe, warum ich auf solche Veranstaltungen gehe, weil ich es einmal natürlich thematisch ganz interessant finde, um zu gucken, na, was sind gerade so die aktuellen Themen, gibt es irgendwas Neues? Aber vor allem auch, um eben mal einfach damit mit Leuten zu sprechen, um da Menschen kennenzulernen, auch wirklich diesen Eindruck zu bekommen, ne? Wer treibt die Dinge voran? So. Wer ist in einem Unternehmen, mit dem wir vielleicht sogar partnern, oder wen trifft? Die IT-Branche ist jetzt ja auch in Deutschland nicht mega groß. Das heißt, irgendwann triffst du halt auch so ein bisschen die Leute wieder und kennst irgendwann ein paar Leute oder kennst zumindest Namen. Wobei natürlich jetzt wahnsinnig viel Neues entsteht, was auch cool ist. Aber ich fand es total spannend, mal deinen Blick drauf zu haben.
Ich habe doch noch eine Sache. Also ich werde wahrscheinlich wirklich mich von Dropbox verabschieden. Also mein kleiner Beitrag zur Digital Sovereignty, ganz persönlich. Habe da gestern so ein bisschen gegoogelt in der Pause und habe ich eine Sache entdeckt, die eigentlich für mich sehr gut ist, und habe mir vorgenommen, das jetzt so in den nächsten 2 Wochen umzuziehen. So, also einfach ein bisschen nach Europa umzuziehen mit ein paar für mich wichtigen Daten. Ja.
Finde ich absolut gut. Steht mir auch noch bevor. Es gibt, ich glaube, es gibt inzwischen den Digital Independence Day, der wurde ins Leben gerufen.
Ja.
Auch eine regelmäßige Veranstaltung, wo man sich damit mal auseinandersetzen kann.
Und auch
ein
Newsletter kriegt. Da habe ich auch abonniert, aber nichts getan. So. Okay.
Ja, aber schönes Beispiel. Ne? Ja. Die persönliche digitale Souveränität mit der größer gedachten. Spannendes Feld. Ich glaube, wir sollten uns nochmal drüber unterhalten. Wir gehen auch nochmal auf andere Konferenzen. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
Ja, nehme ich mit.
Und ich finde es super, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst, dass du jetzt auch über deine Erfahrungen berichtet hast. Ich finde es einen spannenden Einblick. Ich will jetzt nicht sagen von außen, du stehst ja nicht außerhalb der IT-Branche, aber du hast einfach, ja, bist nicht so sehr involviert wie andere oder viele andere, die jetzt auch den Podcast hören. Ich fand es mega spannend. Vielen Dank. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Alle Infos, alles, was wir erzählt haben, verlinke ich in den Shownotes. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis bald.
Danke, tschüss.